Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind live und wir sind ausgebucht. Am nächsten Donnerstag, am 25. Mai, nehmen wir das Politbüro live im Käfigturn in Bern auf, und zwar um 17:45 Uhr. Die Veranstaltung ist voll, bis auf 2 Plätze in der ersten Reihe. Wer einen von diesen Plätzen will, oder vielleicht sogar 2, der schreibt uns am besten ein Mail auf podcast@media.ch. Wer sich nicht getraut, in die erste Reihe zu sitzen, der kann das Ganze auch auf YouTube mitfolgen. Das wird live gestreamt, auch auf unserer Seite. Wir freuen uns auf möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die mitdiskutieren oder einfach zuhören. Und damit zur aktuellen Folge vom Politbüro. Wer zuerst Gender sagt, der hat verloren. Seit über 10 Jahren findet an der Sekundarschule Stäfa ein Gender-Tag statt. Dieses Jahr nicht. Die SVP-Nationalräte Andreas Glarner und Roger Köppel haben auf ihren Kanälen gegen den Tag mobil gemacht. Das Resultat? Bedrohungen, Schimpf und Schande und ein abgesagter Gender-Tag. Nicht zum ersten Mal in diesem Wahljahr speuzt die SVP über Gender-Gaga und Woke-Terror und trifft damit offensichtlich einen Nerv. Warum? Und wie soll man am besten damit umgehen? Das besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Im neuen Studio in Zürich steht Chefredaktorin Raffaella Birr und der Bundeshauschef Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, um was geht es beim Gender-Tag in Stäfa genau?
Es handelt sich um eine Informationsveranstaltung, wo sich an die Oberstufe Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Stäfa richtet. Da werden verschiedene Fragen rund um Geschlecht und Erwachsenwerden behandelt. Unter anderem geht es auch um Rollenbilder und Gleichstellung. Du hast es einleitend gesagt, der Tag findet schon seit einem Jahrzehnt regelmäßig statt. Ja, wahrscheinlich haben wir alle hier im Studio jetzt auch das erste Mal von dieser Veranstaltung vernommen. Bis jetzt hat sie keine Welle geworfen. Und jetzt ist eben die bekannte Kabale eingetreten, die jetzt dem Tag zu nationaler Prominenz verholfen hat.
Hat ihr in der Sek nie so etwas gehabt?
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt einfach ein modernistisches Neudeutsch, wenn man sagt, es ist ein Gender-Tag. Aber eigentlich ist es ganz, also ich würde sagen, es ist ein ganz profaner Aufklärungstag. Und das ist einfach so ein etwas Moderneres als das, wo wir wahrscheinlich alle in der Sek von einem verschämten Biolehrer gehört haben. Einfach ein bisschen moderner aufbereitet. Und man muss dazu vielleicht ergänzend auch noch sagen, das ist ja Bestandteil vom Lehrplan 21. Also Oberstufen sind verpflichtet, in die Richtung die Schüler zu unterrichten. Also dass es so im weitesten Sinn um Aufklärung, Sexualität, Beziehungen, Geschlechter und Rollenbilder geht.
Das sehen nicht alle so in der Schweiz. Der Andreas Glarner und Roger Köppel haben das mitbekommen, dass das stattfindet, eben modernistischer Gender-Tag genannt, und sie ziemlich durchgefallen, oder Fabian?
Ja, durchgefallen ist ein schöner Ausdruck. Nein, man muss natürlich sagen, die ganze Thematik, die ist ja enorm aufgeladen, oder? Und der Andreas Glarner und der Roger Köppel sind jetzt nicht unbedingt die zurückhaltendsten Politiker der Schweiz, um es mal so zu sagen. Die SVP, die Rechte in der Schweiz, hat generell realisiert, dass sich mit so Kulturkampfthemen eben sehr viel Staat machen lässt. Die Republikaner in den USA machen das schon lange. Es schwappt immer mehr von Europa über in die Kampfzone, Geschlechterrollen und so. Und die Gelegenheit haben sie sich fast nicht können entgehen lassen, um es mal so zu sagen. Also wenn da so eine Einladung zu dem Gender-Tag kommt, wo schon mal Gender-Tag heisst, statt vielleicht, was weiß ich, Aufklärungstag oder so. Und dann ist noch der berühmt-berüchtigte Gender-Stern, der mehrfach auftaucht in dem Einladungsschreiben. Ja, das hat dann eben im Ergebnis dazu geführt, dass sie einerseits durchgefallen sind, wenn man so sagen will, aber sie haben das natürlich auch sehr bewusst angeheizt, sehr bewusst unter die Leute gebracht, die Verantwortlichen an den Pranger gestellt, mit dem Ergebnis, dass dann das eben eine sehr unschöne Dynamik in den sozialen Medien angenommen hat.
Du sprichst schon die übergeordnete Ebene an, Fabian, also die Meta-Ebene von dem Kulturkampfdiskurs. Ich möchte noch ganz kurz beim Andreas Glarner, bei dieser Person bleiben. Das ist ja ein SVP-Nationalrat aus dem Kanton Aargau. Und er sagt ja jetzt, er könne doch nicht verantwortlich gemacht werden für das, was nach einem Post von ihm in den sozialen Medien passiert. Ich möchte das Argument noch schnell würdigen. Das ist natürlich hochgradig scheinheilig. Er weiss ganz genau, wie er heute schützt. Entstehen in den sozialen Medien und genau auf das hat er seinen Post abzielt. Er hat, glaube ich, etwa 15'000 Follower. Das heisst, er weiss, was das für ein Potenzial kann haben, wenn man so etwas mal in die Welt setzt. Und er ist ein Wiederholungstäter, also er hat schon zum dritten Mal jetzt im Zusammenhang, sage ich mal, mit so Gesellschaft, Schule, hat er Sachen gepostet, die Grenzen überschritten haben. Also einmal zum Beispiel hat er eine junge Lehrerin diffamiert, die muslimische Schüler darauf hingewiesen hat, dass sie am Bayram also beim Fastenbrechen, könnte frei machen. Und er hat das hochgradig daneben gefunden, hat dann ihre Handynummern gepostet, glaube ich, auf Facebook oder so. Es ist etwa 4-5 Jahre her, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und das hat nachher auch einen riesen Wirbel gegeben. Oder einmal hat er ein Foto gepostet von einer multikulturellen Klasse, glaube ich, in Dübendorf oder so, wo irgendwie zeigt, dass wahrscheinlich etwa ein Kind Schweizer Wurzeln hat, der Rest nicht. Also der Herr ist ein Wiederholungstäter. Er hat das auch gegenüber einer kurdischstämmigen Parlamentarierin zum Beispiel gemacht, dass er ausfällig geworden ist. Und ja, er betreibt Hetze, er nimmt eine Eskalation in Kauf. Und, aber vielleicht, was ich legitim finde an dieser Debatte, ist schon der Punkt, dass wir uns als Gesellschaft darüber unterhalten können, ob es angebracht ist, wenn sich Schulen einer politisch aufgeladenen Sprache bedienen. Also eben, du hast es vorher gesagt, Fabian, die Genderstern oder die geschlechterneutrale Sprache, wo sie dem Einladungsbrief zu dieser Veranstaltung drin hatte. Und ich meine, nein, Schulen sollten das nicht machen. Sie sollten versuchen, eine politisch neutrale Sprache zu reden, auch in der schriftlichen Kommunikation. Das machen wir zum Beispiel auf der Redaktion auch so. Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, um mit Genderstern zu schreiben, weil das politisch konnotiert ist und wir eine neutrale Sprache verwenden wollen. Also wir wechseln ab zwischen männlicher und weiblicher Schreibweise.
Was ist denn politisch aufgeladen auf dieser Einladung?
Eben, also zum Beispiel der Genderstern ist ja etwas, wo grundsätzlich von gewissen politischen Kreisen mehr benutzt wird als von anderen. Es ist auch von aktivistischer Seite her eine Sprache, die häufiger bedient wird. Und insofern, gerade auch, weil die Debatte so ideologisch aufgeladen geführt wird, hätte ich schon erwartet, dass eine Schule sich dem besser bewusst ist oder mehr Sensibilität würde walten lassen.
In dem Zusammenhang tut es mir schon noch wichtig, um etwas auch festzuhalten. Oder? Also die Schule, die ist wirklich nicht schuld an dem, was jetzt hier passiert ist. Ich finde, wenn es zu so Vorfällen kommt, wo dann eben Schulverantwortliche bedroht werden, belästigt werden mit Telefonanrufen, mit Beschimpfungen und so weiter, dann ist da nicht die Schule daran schuld. Also schuld ist der Täter. Oder wir sind sonst so ein bisschen bei dieser Mini-Rock-Debatte, nenne ich es mal, so nach Vergewaltigungsdelikt. Warum ist sie auch mit Mini-Rock rumgelaufen? Oder? Also das finde ich auch sehr wichtig zu betonen. Oder? Also wir würden uns auf einen sehr gefährlichen Diskurs einlassen, wenn wir sagen, die Schule ist selber schuld. Sie hätte ja nicht den Genderstern müssen verwenden. Ich sehe den Punkt, dass man kann kritisieren, dass ein Genderstern bis zu einem gewissen Grad ein politisches Statement ist. Mir hat es auch völlig in Ordnung gefunden, wenn da Eltern oder wer auch immer das entsprechend deponiert hätten bei den Veranstaltern von dem Tag. Wir dürfen uns auf keinen Fall so ein bisschen auf den Diskurs einlassen, der sagt, ja, man muss ja auch nicht provozieren, oder? Das muss man sich auch nicht wundern, wenn so etwas passiert. Das fände ich sehr gefährlich.
Da bin ich total bei dir, Fabian. Aber ich glaube, eben, es ist vielleicht auch das falsche Beispiel, um das durchzuexerzieren, was jetzt passiert, oder? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon angebracht, wenn man als Gesellschaft sprachliche Veränderungen, die in den letzten Jahren in relativ grossem Ausmaß stattgefunden haben. Also ich erinnere zum Beispiel daran, dass es mittlerweile viele Leute gibt, die innerhalb vom Wort Pause machen, Hörer, Innen. Das ist etwas, was man früher auch nicht gehört hat, zum Beispiel. Oder eben der Genderstern und so weiter. Also die Sprache hat sich recht verändert. Man hat zum Beispiel auch die weibliche Form viel sichtbarer gemacht. Das ist ja im Bemühen um mehr Gleichstellung passiert. Und gleichzeitig ist es etwas, wo wir vielleicht vertieft als Gesellschaft nicht darüber geredet haben. Das heisst, es ist uns als Gesellschaft vielleicht fast ein bisschen passiert, so beiläufig. Und darum finde ich das schon legitim, dass man das diskutiert und so ein bisschen in einen grösseren Kontext drückt, aber völlig einverstanden mit dir, es ist der falsche Anlass. Und bei Schulen so Gewalt aufrufen oder drohen, das ist also absolut, müssen wir gar nicht darüber diskutieren.
Du hast innerhalb der SVP niemandem Andreas Glarner Einhalt gebieten?
Doch, es ist natürlich auch innerhalb der SVP so, dass sich die Stimmen mehren oder dass es schon immer Stimmen gegeben hat, die man einfach gegen aussen nicht so gehört hat, wo das Verhalten von dem Nationalrat einfach daneben befindet. Es ist ja eben, wie gesagt, nicht das erste Mal und man hört immer wieder Stimmen, die finden, das geht jetzt so wirklich nicht und ist einem gewählten Volksvertreter unwürdig.
Ja, es ist ja wirklich auch kein Zufall, dass am Anfang von dieser Eskalation Nationalrat Köppel und Glarner stehen. Ich meine, inhaltlich mit dem, was sie sagen, da glaube ich, da liegen sie schon auf dem SVP-Mainstream. Also der Unmut über die gendergerechte Schreibweise und so, der ist in der SVP weit verbreitet. Übrigens nicht nur in der SVP. Ich denke wirklich, die SVP darf sich da wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad als Vox Populi fühlen. Also das gehört man bis weit über die Grenzen von dieser Partei raus, dass man das doch alles am Kabis findet und so, die Rücksicht auf die Minoritäten. Also man muss dazu sagen, dass der Unmut über die geschlechtergerechte Schreibweise, der ist durchaus ziemlich verbreitet, kann man sagen, auch über ein paar Parteigrenzen von der SVP raus verbreitet, durchaus so bis in die Mitte der Bevölkerung rein. Aber es sind natürlich längst nicht alle SVP-Politiker so gelismet, dass es so ein Schreiben von einer Schulbehörde dann zum Anlass nehmen, so einen Krawall zu entfachen. Also da braucht es schon Leute vom Schlage, eines Andreas Glarner oder eines Roger Köppel, die leidenschaftliche Provokateure sind, damit so etwas dann so eine Dynamik annehmen kann.
Aber ganz ehrlich, Fabian, wo ist denn der Beweis, wenn du sagst, der Unmut wird weit in die Mitte der Bevölkerung gehen. Am Schluss sind es einfach ein paar extreme, sehr grobe, sehr unflätige Typen, die sich in irgendeiner Art und Weise bedroht fühlen. Ich sehe die grosse Massenbetroffenheit, die du gerade erwähnt hast, die sehe ich nie.
Ja, ich meine, es gibt so Indizien, also wenn man so ein bisschen in den Kommentarspalten von der Online-Medien liest, das sind nicht alles jetzt nur Hardcore-SVP-Fans, die da bei uns auf Tagi Online sich äußern zu so Themen. Mein Eindruck zugegebenermaßen, ich habe jetzt nicht die ultimative Statistik zur Hand, die das beweist, aber mein Eindruck ist schon auch jetzt aufgrund von persönlichen Erfahrungen, persönlichen Ausdrücken, dass so ein gewisses Unverständnis vorherrscht gegenüber so, ja, sagen wir jetzt mal, bestimmten Doktrinen, was geschlechtergerechte Schreibweise betrifft.
Ich möchte da auch noch ein bisschen dagegen haben, Philipp. Und zwar tatsächlich, also ich würde sagen, alle, auch Zuhörerinnen und Zuhörer, können wahrscheinlich von Diskussionen berichten, die sie mit Leuten haben, die das mitnichten alles okay finden oder finden, es geht in die richtige Richtung, die Sensibilität, die jetzt da ist. Wir haben jetzt vor allem über die Sprache geredet, also zum Beispiel über den Genderstern oder eben die Abstände, die ich vorher gesagt habe. Das ist etwas sehr Alltagsrelevantes, dem kann sich niemand entziehen. Das gehört jeder, das liest jeder, das kommt jeder mit über. Und dann gibt es ja, aber es ist ja eigentlich auch irgendwo durch eine recht diffuse Diskussion, weil es umfasst sehr viel. Es gibt ja noch andere Aspekte, zum Beispiel die ganzen Fragen, also Gleichstellungsmassnahmen für Frauen. Das ist auch etwas, wo sich die SVP jetzt im Parteiprogramm möchte dagegen richten, dass das so überhand nimmt, so dominiert, was man alles macht, um den Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen Gleichstellung zu ermöglichen. Dann gibt es ja aber die ganze Debatte zum Beispiel auch über Transfrauen im Frauensport beispielsweise. Das fällt ja auch da drin rein. Oder dann so Sachen wie Hormontherapien bei minderjährigen Jugendlichen, die auch sehr umstritten sind, oder auch sonst sprachlich, dass man gerade in Bezug auf die Frauen, dass man jetzt teilweise von gebärenden Personen redet oder also menstruierenden Menschen.
Wer macht denn das, Raffaella? Das macht das nicht mehr.
Das findet immer mal wieder irgendwo statt. Also beispielsweise auch Tagesschau in Deutschland, ARD, hat veritable Shitstorm kassiert für den Begriff gebärende Personen. Und ja, damit meine ich eben, was ich vorher gesagt habe, es passiert ein bisschen mit uns, es ist nie so strukturiert diskutiert worden, es wird viel auch in den Bubbles diskutiert, es ist auch eine rechte Unerbittlichkeit auf beiden Seiten, also einerseits eben die aktivistische Seite, die das mit Vehemenz einfordert und dann die andere, sehr konservative Seite, die total dagegen hebt und wahnsinnig viel Frust sich angestaut hat. Also insofern, ich glaube schon, dass das etwas ist, wo breite Bevölkerungskreise bewegt und dass es mitnichten nur SVP Anhänger sind, die finden, das führt doch ein bisschen zu weit.
Die Frage ist am Schluss, wer sich wirklich in der eigenen Identität von dem bedroht fühlt. Und einfach, um es kurz zusammenzufassen, eure Evidenz besteht in den Online-Kommentaren auf Dagi Online und auf gewissen Gesprächen im Bekanntenkreis, Raffaella.
Du kannst jetzt schon spotten, Philipp, aber warte einfach nächste Woche ab. Wir haben nächste Woche in unserer Berichterstattung weitere Anhaltspunkte dafür.
Also wir lösen mal bei dem stehen und gehen nochmal die Ebene auf, und zwar nochmal zur SVP. Du, Raffaella, hast mit der Esther Friedli, der neuen Ständerätin in St. Gallen und der Programmchefin von der SVP, kürzlich ein Interview geführt. Und zwar über das Kapitel im Parteiprogramm, das heisst «Gender-Terror und Woke-Wahnsinn». Wie war das Interview gewesen?
Das war recht interessant, weil es zu einem Zeitpunkt war, wo, eben, wie ich vorher gesagt habe, der Diskurs irgendwie vor allem in den Feuilleton von der Zeitungen stattgefunden hat und irgendwie nicht so in der breiten Öffentlichkeit war. So diffus ein Unmut um, womöglich in der Bevölkerung. Und die SAP ist ja schon immer sehr eine geschickte Seismografin gesehen von so gesellschaftlichen Stimmungen. Und in dem Gespräch hat man gemerkt, wie Esther Friedli, die ja Programmchefin ist von der SVP, erkannt hat, was für ein Debattenpotenzial in diesem Thema drin ist. Und sie hat sich argumentativ sehr stark, das hast du vorher auch gesagt, Fabian, bei den US-amerikanischen Rechten bedient. Also das ist ja dort läuft der Diskurs ein bisschen anders, aber man merkt, wie so die zentralen Elemente übernommen werden. Also zum Beispiel hat sie auch sehr stark mit der Situation an den Unis und so argumentiert. Und man hat gemerkt, das ist jetzt wie so der Auftakt, das ist eine Kampfansage an den öffentlichen Diskurs. Wir müssen das Thema debattieren und wir fordern die Deutungshoheit ein. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen eine Durchsage an die eigene Basis und an die Amtsträger, weil sie hat ja dann gesagt, wir werden auf allen Ebenen Vorstösse gegen den Vogue-Wahnsinn und Gender-Gaga-Terror, keine Ahnung, einreichen. Und ich glaube, es hat auch ein stark mobilisierendes Element gehabt, um zu zeigen, wir setzen uns gegen das Thema und die Tendenzen ein. Und ich glaube eben, dass es auch mobilisierend außerhalb vom eigenen Lager wirkt, bei den Leuten, die das Gefühl haben, das nervt sie eigentlich, dass es zunehmend so Vorschriften gibt, wie man soll reden, aber irgendwie sich nicht getrauen, gegen den dominanten Zeitgeist anzureden.
Man muss auch dazu sagen, also das ist jetzt auch nicht eine speziell originelle Erkenntnis von Frau Friedli, dass sich mit dem Thema Punkte lässt für die Rechte. Ich kann mich an Untersuchungen erinnern, die schon recht alt sind. Also sie sind sicher 10, 15, vielleicht sogar noch ein bisschen älter, 10, 15 Jahre alt, die zeigen, dass Themen so auf der kulturkämpferischen Achse, so Fragen, die Identitätspolitik berühren. Also zum Beispiel auch die ganze Zuwanderungs-Migrationsdebatte, wie stark sollen sich Ausländer uns anpassen und so weiter, dass dort die Rechte viel mehr punkten kann, als wenn es um Verteilungsfragen und um Steuern geht und um solche Sachen. Dort ist sie eben sehr oft nicht bei ihrer eigenen Basis, die Rechte. Vielleicht könnt ihr noch erinnern, also vor 20 Jahren haben die Bürgerlichen und vor allem die Rechtsbürgerlichen in der Schweiz ganz intensiv über die Staatsquote diskutiert. Also so quasi der Anteil, den der Staat am Bruttoinlandprodukt hat. Man hat gefunden, es ist viel zu hoch und geht nicht und zieht den Bürger viel zu viel Geld aus den Taschen und so. Der Begriff, der ist vollkommen verschwunden aus dem Diskurs. Es redet heute niemand mehr von der Staatsquote, weil irgendwann hat man realisiert, das kümmert die Bevölkerung einfach nicht. Oder? Hingegen mit diesen Themen wie Identität, Rollenbilder, Geschlecht oder eben auch die ganze Frage vor kultureller Identität und so, da können sie punkten und das machen sie eben, ich glaube, immer noch als Vorbild der US-Republikaner ist da wirklich überragend.
Ja, ergänzend kann man vielleicht noch sagen, ich habe es vorher ein bisschen angetönt, ich glaube, viele Leute denken amig oder sind amig froh darum, wenn die SVP so gewissermaßen eine Debatte für sie führt. Und sie wiederholt da einfach eben in einem anderen Kontext das Gleiche, wie sie erfolgreich schon mehrfach und immer wieder gemacht hat. Gerade in diesen Themen, die sehr unbequem sind, du hast es jetzt gesagt, Fabian, dass sie dort so an diesen politischen und gesellschaftlichen Tabus kratzt und sehr direkt die Debatte führt.
Interessant ist ja, dass gerade die am lautesten schreien, sie dürfen nichts mehr sagen, dass man die eben am meisten hört. Und das ist ja die SVP. Wie geht das zusammen?
Ja, deine Frage hat eigentlich die Antwort, oder? Es geht nicht zusammen. Also ich bin immer sehr dezidiert der Meinung gewesen, dass Wehklagen um die sogenannte Cancel Culture ist ein bisschen jenseits von der Realität, oder? Also man sagt Meinungsfreiheit und meint eigentlich das Recht darauf, sich keine Kritik anhören zu müssen. Also wer etwas sagt, muss mit Widerspruch rechnen, muss mit dem Widerspruch können umgehen. Ja, das ist aber wie auch Teil von dem durchaus erfolgreichen Opferdiskurs, wo die Rechte in Gang gebracht hat. Also man darf ja heutzutage nicht mehr laut sagen, was man pausenlos in aller Lautstärke auf allen Kanälen sagt. Oder? Also, ich denke, das ist letzten Endes ein Stück weit halt auch einfach eine Taktik, um die eigene Basis am Kochen zu behalten, um die eigene Basis auch mobilisieren, wenn es um ganz konkrete Anliegen, um Wahlen, um Abstimmungen und ähnliche Sachen geht.
Also das Argument aus Sicht von der SVP ist ja, dass durchaus Meinungsfreiheit jetzt gefördert sei, weil die Minderheit, die Mehrheit wege diktieren, was man noch sagen und was nicht. Und abweichende Meinungen seien gar nicht mehr zugelassen. Das ist ja in dieser Logik die Argumentation. Aber eben, du hast es gesagt, Fabian, das hat eine rechte Widersprüchlichkeit in sich, weil mit ihrem Verhalten jetzt haben die SVP-Vertreter ja gerade zu dem geführt, wo sie bemängeln, nämlich, dass es eben eine Cancel Culture gäbe und sie haben ja dazu beigetragen, dass der Anlass in Stefa jetzt hat müssen abgesagt werden.
Raffaele, wir reden noch mal kurz über die Esther Friedli. Also, sie ist ja ein sehr höflicher, zurückhaltender Mensch, man kann gut mit ihr reden. Wenn sie jetzt so ein Interview gibt und sich über Woke-Terror, Gender-Terror, eben Gaga, Giga, irgendetwas empört. Ist das Ihre tatsächliche tiefe Überzeugung, dass wir dort ein Problem haben, oder ist es vor allem Taktik, weil sie weiss, wie gut das funktioniert, so wie es vorhin Fabian skizziert hat?
Ich glaube, es ist beides. Einerseits ist es sicher Taktik, weil es geht darum, ein Themenfeld zu besetzen, das bis jetzt noch nicht besetzt ist, beziehungsweise wo vor allem auf der linken Seite angesiedelt ist. Also linke, aktivistische Kreise eben haben überhaupt die neuen Begriffe und die neuen sprachlichen Regelungen in Diskussion eingebracht. Und es geht dort wiederum zum Macht- und Deutungshoheit wiedererlangen, zurückerlangen. Und andererseits glaube ich schon, dass es aus einer, gerade jetzt bei der SVP aus einer Überzeugung raus ist, weil es kratzt ja wie im Kern an dem traditionelle konservative Familienbild. Wenn man anfängt, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Frage stellen, wenn man neue Geschlechter als Option zulässt, wenn es nicht mehr so einfach klar geregelt ist, welche Rolle ist ein Mann und welche Rolle ist der Frau zuteilt. Und ich glaube, das ist gerade bei konservativen Parteien oder konservativen Bevölkerungskreisen ist das etwas, wo so etwas Grundsätzliches in der Identität berührt. Darum glaube ich auch, dass die Emotionen so hochkochen bei diesem Thema.
Ja, und ich denke auch, die Kreise, also ich meine, es geht ja viel geht so ein bisschen aus dem akademischen Milieu raus, also der ganze Geschlechterdiskurs, der ist ursprünglich stark geprägt eben von der Universitäten, von dem Umfeld, oder? Und hat dann so langsam ein bisschen übergriffen in den Rest der Gesellschaft. Und man muss auch sagen, sie haben auch durchaus Erfolg. Ich kann da vielleicht ein persönliches Beispiel anführen. Also ein Beispiel von mir selber, oder? Ich habe vor, sagen wir mal, 15 Jahren, habe ich recht selbstverständlich das generische Maskulinum gebraucht. In meinen Zeitungsartikeln habe ich geschrieben, die Ärzte finden und die Lehrer sagen und so weiter und so fort. Ich habe mich sogar mal, ich kann mich erinnern, ich habe mich mal in einer Kolumne lustig gemacht über eine Politikerin, die immer konsequent bei ihren Auftritt weibliche und männliche Form verwendet hat. Also sogar, wenn sie Schimpfbegriffe, also sie hat über die Grossaktionärinnen und Grossaktionäre geschumpfen und ich habe das komisch gefunden und so.
Gut gealtert wahrscheinlich.
Ja, jedenfalls, also heute mache ich das nicht mehr. Heute gebe ich mir Mühe, also das ist schon abgesehen davon, auch Anweisung von unserer Chefin, die hier im Studio ist, aber ich schaue wirklich darauf, dass wir, wenn es irgendwie geht, Formulierung verwendet, wo sich, sagen jetzt mal, beide Geschlechter angesprochen fühlen, beide und alle anderen auch. Man geht bewusster um mit diesen Sachen, oder als man das noch früher gegangen ist. Und das ist das Verdienst von diesen Kreisen, die den Geschlechterdiskurs eben aktiv gefördert haben. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass sich Frauen nicht angesprochen fühlen vom generischen Maskulinum. Also das ist nicht einfach nur irgendeine Idee, die irgendjemand in die Welt gesetzt hat, sondern das ist untersucht. Oder die Ärzte fordern einen besseren Tarif, da fühlen sich die Ärztinnen eben nicht automatisch mit angesprochen. Insofern, ja, kann man sagen, die konservativen Kreise spüren vielleicht auch eben ein bisschen, dass sie in diesem Bereich an Deutungshoheit verloren haben in den letzten Jahren und dass der Prozess könnte weitergehen.
Ich glaube, das ist sehr ein wichtiges Stichwort, Deutungshoheit. Und eben, ich habe es vorher gesagt, es geht auch stark um Macht. Die bisherigen Verhältnisse oder auch eben, wie die Sprache geordnet war, sage ich mal, was in der Sprache sichtbar worden ist oder eben auch nicht. Andere würden sagen, jetzt wird das Weibliche überbetont in der Sprache. Mit dem verschiebt sich etwas und die Männer haben sicher früher überproportional profitiert davon, wie es gewesen ist. Und ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass das auch ein Grund ist, warum auch viele Männer so emotional reagieren auf diese Themen. Weil eben da etwas bisher sehr selbstverständlich ins Wanken geraten. Und zum Stichwort Macht, ich habe gerade heute ein Gespräch mit einer SVP-Nationalrätin, die mir erzählt hat, bei ihrem Sohn an der Fachhochschule sei es eben so, dass wenn man nicht geschlechtergerecht schreibe, dass es dann Notenabzüge gäbe. Und sie hat darum einen Vorstoss eingereicht, wo das Gender an den Hochschulen und bei Forschungsanstalten vom Bund, weil sie eine nationale Politikerin ist, verbieten soll. Und sie hat dort eine interessante Begründung geschrieben. Das habe ich nach dem Gespräch dann nachgeschaut. Sie schreibt nämlich, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, dann schlägt sich das auch in der Sprache nieder. Und Sprachdebatten sind immer auch politische Debatten. Es geht immer auch um kulturelle Dominanz und Macht. Darum gehört das Gender nicht an die Hochschule, das ist ihre Begründung. Und gleichzeitig hat sie aber auch Begründung dafür geliefert, warum das Thema für die SVP halt so wichtig ist.
Ach, sie würde auch gerne Macht behalten. Es ist interessant, was Fabian vorhin gesagt hat, mit seinem eigenen, wie quasi kleinen Coming-of-Age-Schilderung, wie er Kolumnen schreibt. Du hast ganz am Anfang gesagt, Raffaella, dass das Plakat von Stefan politisch aufgeladene Spruch bedient hat. Ich würde glaube behaupten, dass das, was Fabian sagt, über das generische Maskulinum, dass man damals auch gesagt hat, es ist politisch aufgeladen. Und heute ist es eben Normalität. Sieht man nicht auch, dass all die anderen Sachen, die heute eben noch politisch aufgeladen sind, nach deiner Lesart auf dem Weg zur Normalität sind?
Das kann ich nicht beurteilen, wie wir in 20 Jahren werden über das reden, aber es ist
also
sicher
so. Alt ist Fabian nicht, es sind so lange gegangen.
Ja, also die kann man ergänzen, das hat natürlich im Printzeitalter immer auch Gründe gehabt, von weniger Zeichen benutzen, wenn man nur die Lehrer schreibt und nicht auch noch die Lehrerinnen, oder? Hat auch ganz praktische Gründe gehabt. Nein, es geht ja tatsächlich um eine Sensibilisierung. Das ist ja auch das Ziel von diesen Kampagnen, die es von linker und aktivistischer Seite gibt, dass man die Sprache bewusster benutzt und dass man sich immer auch überlegt, was hat es für Implikationen, wenn man etwas nennt oder eben auch nicht. Eben, insofern, ich glaube einfach, es gibt ja jetzt, es werden auch unterschiedliche Varianten diskutiert, wie dass man zum Beispiel die weibliche oder die geschlechtsneutrale Perspektive in der Sprache einbinden kann. Und da gibt es halt wie unterschiedliche Konnotationen. Also ich habe es gesagt, der Genderstern, das kommt ganz klar aus einer Richtung. Dann gibt es ja den Doppelpunkt. Und eben, wir haben uns entschieden, um einfach Geschlechterformen abwechseln, weil uns das die neutralste und praktikabelste Handhabe dunkt.
Wir haben jetzt sehr viel über Sprache geredet, oder? Und man muss dazu natürlich schon auch sagen, es ist umfassender, oder? Die ganze Geschichte und der ganze Kulturkampf. Also, eben, Raffaella, du hast es vorher so ein bisschen angetönt, jetzt gerade mit Bezug auf den Gender-Tag in Stäfa, oder? Wo noch das Logo von der Transgender-Community auf der Einladung gesteckt ist, eben dort gehen dann so Vorwürfe oder, ich will jetzt mal nicht sagen, Verschwörungstheorien in die Richtung, dass da die Kinder in Anführungszeichen sexualisiert werden, dass man sie irgendwie umerziehen will zur Verleugnung von ihrem naturgegebenen Geschlecht und so Geschichten, oder? Und ich meine, der Diskurs ist auch nicht ganz neu, also vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass es vor ein paar Jahren sogar eine Volksinitiative gegen die, sie heissen, Frühsexualisierung unserer Kinder gegeben hat, oder wo im Prinzip schon eine sehr ähnliche Thematik zum Inhalt hatte. Ich finde es eher spannend, wie jetzt so im Zug von dem, ich komme jetzt leider nochmal mit dem US-amerikanischen Kulturkampf, wie jetzt die Themen auf einmal so an Fahrt gewonnen haben, weil ich kann mich erinnern, dort über die Initiative ist sehr, sehr entspannt diskutiert. Also das ist so ein bisschen eine Randerscheinung, Nebenerscheinung, die niemand so ganz ernst genommen hat. Und so. Ja, also.
Mich denke, das ist auch interessant. Damals hat das vor allem so in kirchlichen Kreisen Wellen geworfen. Und es ist wie aus dem rausgekommen und erfasst breitere Teile, eben, wie ich vorher gesagt habe, eher so die konservativer, vielleicht auch eher ländliche Bevölkerung, die sich bewegt fühlt für das. Und vorher sind die Debatten sehr stark so in kirchlichen Reise abgelaufen.
Ich glaube übrigens, wir können alle froh sein, dass wir schon vor Jahrzehnten mit der Fristenregelung das Abtreibungsrecht so geregelt haben, dass es jetzt allgemein akzeptiert ist. Ich glaube, wenn wir diese Debatte jetzt noch führen, dann hätten wir vielleicht eine ähnlich vergiftete Atmosphäre wie in den USA und so weit sind wir trotz Köppel und Klarner ja zum Glück nicht.
Wobei, es gibt ja entsprechende Pläne, mehrere Initiativprojekte, wo das Thema wieder möchte auf das Tapet bringen oder zumindest so eine Aufweichung von dem Schutz. Aber auch dort merkt man, das ist in einem sehr, also der Initiantenkreis ist sehr eng begrenzt. Das ist in der Schweiz so nicht mehr mehrheitsfähig.
Mhm. Zum Abschluss noch ein Metapunkt, journalistisch gesehen auch. Jetzt, wir wissen ja, wenn der Glarner oder wenn der Köppel etwas über den Gendertag sagt, irgendwo, dass wenn wir dann darüber berichten, dass das ganz viele Leute lesen, dass das viele Leute klicken, dass es viele Kommentare gibt, wo nachher der Fabian seine Evidenz rauszieht. ist das richtig? Ist das richtig, dass wir so Sachen so einer Plattform geben? Wie gehen wir mit dem um? Um das vielleicht ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit wie auch ein bisschen zu erklären.
Ich glaube, aus der Logik von unserer bisherigen Argumentation muss man sagen, doch, es ist gerechtfertigt, dass man die Debatte führt. Es ist eine Debatte, die, eben wie ich vorher gesagt habe, immer so ein bisschen beiläufig, schleichend stattgefunden hat. Von dem her hat das einen Wert. Es ist auch interessant, vielleicht in diesem Zusammenhang. Der Bundesrat hat sich ja gegen die Einführung von einem dritten Geschlecht in amtlichen Ausweis ausgesprochen, weil zuerst müsse noch ein breiter gesellschaftlicher Diskurs dazu geführt werden. Finde ich ein interessantes Statement vor diesem Hintergrund.
Aber die Kommission ist dafür, glaube ich, oder?
Jetzt hat es neue Anläufe gegeben, genau. Also es ist nicht mehr genau das gleiche Vorhaben, aber es gibt wieder neue Anläufe im Parlament. Aber ich finde, man muss einfach unterscheiden, und das ist das, was wir ja vorher eigentlich auch diskutiert haben, plumpe Hetze, wie sie ein Andreas Glarner betreibt, immer und immer wieder, wie auch ein Roger Köppel jetzt zunehmend betreibt. Wie auch der Christoph Mörgeli, der ja selber von Stefa ist und darum von dem Wind bekommen hat, betreibt. Das sollte keinen Raum bekommen. Das ist gefährlich. Das führt eben zu so Kettenreaktionen, die außer Kontrolle geraten. Ich glaube, dort muss man wirklich unterscheiden zwischen dem plumpen, simplen und dieser gesamtgesellschaftlichen Dimension, die das Thema hat.
Ich würde sagen, mit dem lassen wir das Gender-Thema mal das Gender-Thema sein. Danke Fabian, danke Raffaella. Wir sehen uns alle nächste Woche live in Bern im Käfigturm. Wie gesagt, zwei Plätze hat man offen, ein Mail langt. Und sonst wie YouTube im Internet kann man uns dann zuschauen und zuhören. Danke vielmals fürs Mitschwätzen und bis bald. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.